willkommen zu Kick-Ass Living, dein Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Mindfulness und Business. Hallo, mein Name ist Patricia Franke und bei mir dreht sich alles um das Thema Authentizität. Wer bist du wirklich unter all den konditionierten Schichten und was ist dein nacktes Ich? Und wie kannst du dein Leben authentisch, zufrieden, erfolgreich und glücklich leben? Also, stay tuned und let's do this! So, ihr Lieben, herzlich willkommen zum Kick-Ass Living Podcast. Heute habe ich die große Freude und Ehre, den Just George bei mir im Podcast zu haben. George ist Unternehmer, Firmengründer, ehemaliger Profisportler und vor allem ein unglaubliches Vorbild im Punkto mentaler Gesundheit. Er selbst erlitt an einer schweren Depression und einem Zwischenstopp in der Psychoklinik. Mittlerweile ist George wieder gesund und räumt mit dem Tabuthema Depression auf. Er hat dazu ein Institut für mentale Gesundheit gegründet, hat gerade ein super neues Buch draußen, habe ich auch hier dabei. Und ich freue mich mega, gleich viel mit ihm darüber zu sprechen und vor allem mit dem Tabuthema Depression aufzuräumen. Herzlich willkommen, George. Schön, dass du heute dabei bist.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Sehr schön. Sag mal, magst du dich vielleicht in eigenen Worten noch mal kurz unseren Zuhörern vorstellen? Wer bist du? Was macht dich aus? Vom Erfolgsunternehmer in die Psychoklinik, du hast bestimmt unglaublich viel zu erzählen.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Freue mich hier mit dir das Interview machen zu können. Ja, ich bin George vom Institut Just George, Institut für mentale Gesundheit. Bin im Kopf 26 Jahre alt, am Ausweis deutlich älter, ich glaube 45. Und ja, habe ein bewegtes Leben hinter mir, komme aus der Internetbranche, habe dort viele Firmen aufgebaut, bin gelernter Karosseriebauer, also Branchenwechsel ist mir auch ganz gut bekannt, habe ein paar Jahre im Ausland gelebt, ja, und habe quasi eine nicht diagnostizierte Depression vor 10 Jahren mal gehabt, eine kurze, würde ich sagen, als meine Frau damals das Kind verloren hat. Und ja, jetzt eine sehr, sehr schwere, weil die erste vielleicht auch nie gut verarbeitet worden ist. Und aufgrund, dass ich auch das Schicksal gesehen habe, der ganzen Menschen, die es, ja, man sagt schnell immer das Thema, denen es noch schlechter geht. Ich würde eher sagen, die hilfloser sind in so einer Situation und nicht so, so eine Selbstständigkeitsverfügung haben, wie vielleicht ich, habe ich mich in der Klinik schon entschlossen, dass wenn ich das packe, weil das war ich mir nicht so ganz sicher, dann werde ich mein altes Berufsleben aufgeben und ja, mich ins nächste Abenteuer stürzen und das Institut für mentale Gesundheit gründen. Ja, mit dem Ziel einfach, dass es Menschen besser geholfen wird, schneller geholfen wird, übersichtlicher wird. Das ist die Zielsetzung.
Okay, super spannend. Du hast gerade schon mehrere Sachen gesagt, die spannend sind. Zum einen das Thema, es war vor 10 Jahren schon mal eine nicht diagnostizierte Depression. Und da geht der ganze manchmal Kram ja schon mal los. Viele, glaube ich, von uns sind ja vielleicht schon latent in einer Depression, wenn in einer leichten, oder verschleppen die. Ist das so? Kannst du das, würdest du das so beziffern oder?
Ja, also das kann man, glaube ich, schon so sagen. In der Klinik haben wir mir den Spaß gemacht. Also die Gesunden, glaube ich, sind in der Klinik und die Kranken sind draußen. Ja, ich glaube, dass wir viel mit mentalem Ungleichgewicht und Problemen kämpfen. Die einen schwerer, die anderen leichter. Die einen können sich durchbeißen. Die Resilienz ist wichtig. Ich habe meine Resilienz 10 Jahre aufrechterhalten können, bis ich den Totalschaden erlitten habe. Ja. Und ja, die Dunkelzifferzahlen zeigen es ja. Dieses Jahr ist Depression auf Platz 1 der Krankschreibungen gelandet, auch ohne Corona, muss man dazu sagen. Ich möchte nicht wissen, was uns 2021 erwartet. Da muss noch viel passieren, ja.
Ja, das glaube ich. Also ich spreche in meinen Vorträgen auch immer über diese Burnout-Raten. Und ich glaube, von 2017 ist der Bericht von der Techniker Krankenkasse, da hieß es, die Burnout-Raten sind um das 18-fache gestiegen. Und das muss man sich mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Weil ich glaube, A, wird es mehr diagnostiziert. Und auch ein wichtiges Thema, es hat nicht mehr ganz so viel dieses Stigmata. Weil du schreibst ja auch in deinem Buch zum Thema Deutschland-Depression versus Depression in den USA. In den USA geht man mit mentaler Gesundheit noch ganz anders um. Dort hat jeder so ein bisschen auch so seinen persönlichen Shrink. Also es ist völlig normal, dass man auch zu einem Therapeuten geht. Warum ist das in Deutschland immer noch so ein bisschen verpönt? Ich habe so das Gefühl, hier, wenn man jemand sagt, wenn man erzählt, man geht zum Therapeuten, dann ist gleich so, so ein bisschen, hat man gleich mit Vorurteilen zu kämpfen.
Ja, also ich habe ein paar Jahre in den USA auch gelebt. Daher habe ich da einen ganz guten Vergleich. Was ich mal ganz schön fand, ist, dass es in unserem Nachbarland Frankreich auch so ist, dass man dort sagt, also einen Therapeuten zu haben, gehört dort auch zum guten Ton. In den USA, glaube ich, ist es vielschichtig. Also ich habe auch viel erlebt, dass darüber sehr geschwiegen wird auf meiner Reise nach meiner Klinikzeit. In Amerika ist das Gesundheitssystem komplett anders. Also einen Therapeuten zu haben, ist dort vielschichtig auch problematisch, weil es teuer ist. Die meisten Krankenversicherungen zahlen das nicht. Deswegen ist auch das Thema Coaching und Selbstvermarktung und Tony Robbins und Co. ja auch ein Riesenthema da drüben. Ne? Mir hat einer auf einem Event erzählt letztes Jahr, der kommt aus Washington, da kostet die Therapiestunde $800. Ne? Also das muss man sich auch erstmal leisten können. Und ja, warum ist das Thema so verpönt? Ist eine gute Frage. Ja, der Thematik ist, glaube ich, wir sind halt eine Leistungsgesellschaft und das Thema Schwäche ja, kommt hier, glaube ich, nicht so gut an, weil man natürlich damit viel in Verbindung setzt. Ja, ich habe bei mir jetzt gerade eine neue Mitarbeiterin eingestellt im Institut mit der Stellenanzeige Vorerkrankung erwünscht. Und wir sind fast erschlagen worden von Bewerbern. Ja, ist das eine Frage, wie wir in Zukunft einfach damit umgehen? Weil ich glaube, die nächsten Jahre werden zeigen, dass wir dem Problem nicht aus dem Weg gehen können. Ne? Vor 20 Jahren war es Rücken, dann gab es Rückenschulung, Fitnessgutscheine in Firmen. Und die nächste große Welle ist das Thema mentale Gesundheit und psychische Probleme, weil die Heftigkeit unserer Umwelt und unserer Gesellschaft und die Geschwindigkeit. Ja, die kommt halt langsam, glaube ich, an unsere Grenzen, dass es einfach mehr Leute mal ja, zerdeppert.
Ja, das glaube ich auch. Also ich sehe das ja auch allein vor allem, wenn man jetzt so in der Vortragswelt schaut, wie sich die Themen dort verändert haben. Früher war es relativ viel zum Thema höher, schneller, weiter. Wie kriege ich meinen Tag noch organisierter und strukturierter? Und jetzt geht es doch viel mehr darum zu sagen, okay, wie viel Zeit oder wie effektiv bin ich denn eigentlich auch mit mir selber? Also sprich, wie viel Zeit kann ich für mich selber einräumen? Und deswegen für dich jetzt mal so eine Frage. Du hast ja beide Extreme. Auf der einen Seite bist du natürlich Unternehmer und bist dementsprechend, nehme ich mal an, auch recht diszipliniert und gewohnt, viel zu arbeiten. Aber wie machst du das jetzt nach der Depression? Was hat sich an deinem Alltag geändert? So, wie sind so was hast du so für Routinen, Rituale, die dir einfach dabei helfen, dass du wieder so im Lot bleibst, dass du nicht wieder ausbrennst, dass du nicht wieder in diese Richtung, ja, dass du nicht nochmal hinfällst, sozusagen in dieses tiefe Loch?
Ja, das ist die Aufgabe, ne? Also, ja, ich glaube, das ist eine eigene Sendung schon, das Thema. Witzigerweise ist es, also, ich glaube, das ist eines der größten Lücken, das du gerade angesprochen hast, nämlich nach so einer Krise. Ja? Also ich bastle gerade schon am zweiten Buch. Also mein Arzt hält mich auch schon ein bisschen für bekloppt, aber das war schon in der Klinik so. Weil die Rückfallquote nach einem Klinikaufenthalt ist bei 80%. Und das ist natürlich brutal. Und es liegt genau an dem, was du gerade angesprochen hast. Der Übergang von dem Riesenstress, den du vorher hattest, dann landest du glücklicherweise jetzt wie ich in der Klinik und dann auch noch in der guten. Und ich glaube, ich habe fleißig und gut mitgemacht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und was mache ich jetzt anders? Ja, kurz gesagt wäre es alles. Also es gibt nichts mehr, was ich mache wie vorher. Ich verstehe gar nicht, wie ich früher 7 Termine an einem Tag, E-Mails, telefonieren und alles überhaupt geschafft habe. Also mir ist es mittlerweile unbegreifbar und ich habe wirklich 20 Jahre Hardcore-Action hinter mir und es hat auch immer Spaß gemacht. Also nicht, dass es nicht irgendwie anstrengend war oder so. Also ich mache eigentlich alles anders. Ich hatte natürlich noch die Schwierigkeit, jetzt auch quasi vielleicht auch, wann ist der richtige Zeitpunkt, auch wieder zu starten mit der Arbeit? Das ist schwer, weil du bist nach so einer Klinik alleine gelassen. Du gehst wieder zum Therapeut. Aber ansonsten gibt es kein Programm. Ja, wir entwickeln gerade das Programm Masterplan nach der Krise, weil das ist ein Riesenthema, weil die Gefahr, dass du einfach in alte Muster zurück. Also du musst feststellen, welche Muster sind die, die dich da reingezogen haben? Was ist das, was dir nicht gut tut? Ja. Ist auch nah dran an das Thema Muster und Glaubenssätze. Ne? Da muss man halt einfach vollumfänglich an sich arbeiten. Ich habe so ein Chartbild bei mir für mich mal gemacht in der Genesungsphase, was ich alles verändere oder bearbeite. seit meiner Genesung oder in der Genesungsphase. Ich bin jetzt momentan, ich glaube, so bei 62 Punkten, die ich in meinem kompletten Tages-, Wochen-, Monatsrhythmus ändere. Das meiste, glaube ich, was zu tun ist, ist in sich und auf sich jede Sekunde, Minute gerade am Anfang zu hören und dich immer wieder in Balance bringen. Ne? Es ist ein permanentes, ich sage immer, mein Lieblingssatz ist, Balance ist alles, alles ist Balance. Also sowohl, wie viel telefoniere ich, wie viele Termine mache ich, wann tue ich mir wieder was Gutes, das kannte ich vorher gar nicht. Also natürlich dachte ich das, ne, wenn ich auf irgendeiner Party rumrenne oder Veranstaltung oder Urlaub, dass ich mir was Gutes tue, aber diese wirkliche Achtsamkeit, ja, ich hasse dieses Wort, ja, das habe ich in der Klinik jeden Tag 23 Mal gehört, aber es ist halt einfach so, da kann man nicht um den heißen Brei reden. Wir werden auch nicht jünger, ne? Also gut, ich bleibe ja im Kopf wenigstens 26, ja. Das hilft zwar nicht, aber beruhigt mich etwas. Aber es ist ein ganz großes Thema, einfach darauf zu achten und in sich reinzuhören, was tut mir nicht gut und dann einfach zu überlegen, was mache ich damit und was kann ich dagegen tun. Ja? Ob das toxische Freundschaften sind. Und das oberste Thema ist, mit sich selber ins Reine zu kommen, ja? Auf allen Baustellen. Das ist eigentlich, als ich in der Klinik erfahren habe, dass ich in mir ein, wie war das, ein Es und ein Über-Ich und ein Unter-Ich und ein Es in mir trage, dann dachte ich mir so, hä, wie, was ist da? Ich bin 3 Monate später nach der Klinik, habe ich mich an der Uni angemeldet als Gasthörer, weil ich gesagt habe, ich will das jetzt verstehen, diesen Scheiß. Ja? Und ich glaube, das ist auch das große Thema für unsere Gesellschaft, dass das Thema Psychologie, mentale Gesundheit in der Fachwelt so weit weg ist von uns Normales, um es zu verstehen. Ja? Das sehe ich auch eins unserer Jobs, das verständlich zu machen einfach. Ja? Ich lese ja Tonnen an Sachen, aber man muss bei sich sein, einfach um sich kümmern.
Ich glaube aber auch, du sprichst da gerade ein wichtiges Thema an. Also ich glaube gerade, die westliche Psychologie hat auch vor allem einen ganz anderen Ansatz. Also da wird ganz viel theoretisch thematisiert, aber da wird auch der, vor allem die Seele so ein bisschen außer Acht gelassen, finde ich. Da gehen ja noch, das geht ja noch viel tiefer, wenn man überlegt, warum ist man denn in so einer Stresssituation immer gewesen? Weil man vielleicht schon von Kind auf an so ein bisschen süchtig war, weil das so die Muster waren, die man einfach gelernt hat, aus, zum Beispiel aus der Kindheit, aus dem Elternhaus. Da kann man, ich finde, das ist so, gerade hier in der westlichen Psychologie werden so viele Sachen noch so ein bisschen außer Acht gelassen. Aber vielleicht kannst du mir noch mal sagen, weil das war auch eine Frage aus der Instagram-Community von mir. Und zwar, was waren denn so Anzeichen von dir, während deiner Depression oder wo du gemerkt hast, jetzt ist es definitiv wie 5 nach 12 und nicht mehr 5 vor 12, weil du hast gesagt, einer hast du ja schon verschleppt, da müssen ja auch schon Anzeichen gewesen sein.
Ja, also der Faden war natürlich recht lange, ich hatte ja auch ein paar Jahre, die einfach auch gut waren. Ich glaube, bei mir hat alles wieder damit angefangen, dass ich in der tiefen Sinnkrise war, ja, aus der man alleine schwierig einfach rausfindet. Und zu irgendeinem Punkt hatte ich die ja relativ dumme Überlegung, dass ich im Business nochmal voll angreife, was dann auch nicht eine Firma war, sondern dann gleich 2, 3, die wir gleichzeitig auch gut gewuppt haben. Aber ich bin in ein brutales Stress rein, im Sinne von nochmal Vollgas, 9 Uhr aufstehen, ins Büro rein, also um 9 Uhr schon im Büro sein und um Mitternacht quasi dann mal wieder heimfahren. Und die richtig heftigen Symptome sind dann im ersten Moment aufgetreten, das habe ich zum Glück früh erkannt, ist einfach Überreizung, ne? Wenn man auf die größte Kleinigkeit zu Hause einfach sehr gestresst reagiert, ja, ob es der Löffel im Kaffeeglas ist oder sowas, daran habe ich schon gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, und durch meine Vorerfahrung habe ich mir dann auch relativ zügig einen Therapeuten geholt, mit der Erfahrung, dass er mir dann gesagt hat, bei ihm bin ich falsch, ich muss zum tiefen Psychologen, wo ich dann sagte so, aha, da gibt es einen Unterschied, interessant, ja. Und ja, dann war ich zum Glück schon mal drin in dem Thema, dass ich dann eine Unterstützung hatte, aber die Fahrt wurde dann eigentlich erst richtig wild, als man in so einer Depression dann auch mal eine schwere Depression diagnostiziert bekommt. Und die Leute machen sich vielleicht da auch gar nicht so klar, wo sie da hinrutschen können. Also eine normale Depression, würde ich mal sagen, ohne Nebenerscheinungen, das hätte ich, glaube ich, noch lange ausgehalten. Da wäre ich auch nie in die Klinik gegangen. Da gab es kein Anzeichen dafür. Ne? Aber bei einer schweren Depressionen ist in 70% der Fälle, gibt es die Nebenerscheinung Suizidgedanken. Das ist wie eine Art Nebenwirkung, würde ich das jetzt mal so beschreiben. Und ja, da geht dann der Teufel los im Kopf, würde ich sagen. Ja. Das ist dann Alarmstufe Doppelrot.
Das ist auch ein wichtiges Thema. Das hatte ich dir ja auch schon vorab angekündigt. Das fand ich mega spannend in deinem Buch. Ich halte es auch nochmal hoch. Es gibt es nachher auch nochmal zu verlosen, ihr Lieben. Aber das steht in den Shownotes alles nochmal drin. Da steht nämlich auch, am Ende gibt es tolle 30 Tipps, werde dein eigener Therapeut. Fand ich mega spannend, weil ich auch eine riesen Verfechterin davon bin, dass man eben selber an sich auch forscht und halt auch und eben auch bewusst in sich reinhört. Und da ist das Thema suizide Gedanken ein Riesenthema. Und ich fand das unglaublich berührend, weil viele Menschen oder die wenigsten Menschen darüber nicht sprechen. Also einmal über den Tod an sich schon mal nicht, aber natürlich auch nicht über den Suizid. Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Was sind, also ich meine, ab und zu, glaube ich, hat vielleicht jeder mal so einen Moment, wo er sagt, oh, ich habe keine Lust mehr oder ich will nicht mehr oder so weiter. Wie sieht sowas in einer schweren Depression aus? Sind das dann tägliche Gedanken? Wie muss ich mir das vorstellen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also, ja, täglich wäre schön, so einmal am Tag, das wäre ja recht relaxed, so ja, 23 Mal in der Minute ist dann schon so eher die Realität, würde ich eher sagen, phasenweise wohlgemerkt. Ja.
Okay.
Bei mir war das so, dass ich zu dem Thema natürlich ein sehr brennendes Thema in mir hatte, was ich mir immer gemerkt hatte, in meiner ersten Depressionsphase, die war so 3 bis 6 Monate, würde ich sagen, da war ich mal ein paar Wochen total antriebslos und es war genau in der Zeit, als der Robert Enke sich vor den Zug gestellt hat. Mhm. Da hatte ich aber noch keine Verbindung zu dem Thema Depression. Vor 10 Jahren war das Thema ja noch tabuisierter als wie heute. Ja. Und bei mir war es dann so, dass ich von einem Tag auf den anderen im Büro mal war. Unser Büro ist im 4. Stock und in der Besprechung macht jemand ein Fenster auf. Und dann kam genau von dem, was du sprichst, was ja jetzt nichts total Unnormales ist, ne, wenn man sich mal mit einem Autounfall hatte oder sonst irgendwas oder einfach mal nicht gut wäre, wo man sagt, ich habe einfach keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ja. Aber da hatte ich plötzlich so den Gedanken, ach, wenn ich jetzt da aus dem Fenster falle, dann bin ich tot. Und natürlich den Nachgedanken, dann ist diese Scheiße endlich mal vorbei. Und dieser begleitende Höhenangstgedanke, ja, ich beschreibe es mal so ein bisschen mehr als Höhenangststurz, in die Nähe natürlich von Suizidgedanken schon heran. Ja. Ja, das hatte ich, also ich musste dann schnell nach Hause, weil ich, das, die größere Problematik, glaube ich, die damit zusammenhängt, ist einfach das ganze Unwissen drumherum. Also erstens, das ist eine Nebenerscheinung von der Depression. Das heißt, es bist nicht du, sondern es ist deine Depression, die dich da in diese Gedanken zwingt. Ja. Ja. Dann, dass du die Gedanken ja natürlich nicht verstehst, weil du fragst ja als allererstes, was ist denn jetzt los in deiner Birne? Ja. Und es kommt natürlich in regelmäßiger Stärke. Also du, also ich hatte es fast mindestens alle 2 Tage und dann stundenweise, das lähmt natürlich extrem. Und darum schaukelt sich natürlich auch wie so ein Angstkarussell, würde ich mal nennen. Ja. Also mich hat auch tatsächlicherweise das Thema Ängste, also die zusätzlichen Angstspiralen rund um das Thema Suizid und diese Gedanken, die man halt einfach nicht versteht und mit denen man ja alleine ist, das hat mich in die Knie gezwungen. Also nachdem, als das losging, waren es, glaube ich, noch 4 Monate bis zur Klinik. Und das war wie eine Achterbahnfahrt, muss man sagen. Es gab auch ein paar gute Tage oder normale. Aber es war allgegenwärtig. Also wirklich phasenweise. Also ich habe mich nicht auf nichts anderes mehr gefreut, als wie auf Schlafen, weil es war die einzige Zeit, wo ich meine Ruhe hatte. Ja.
Wo der Kopf aus war, ne? Wo es keine Gedanken
hatte. Genau. Ja, das Gedankenkarussell ist da einfach brutal und man merkt auch quasi, wie man sucht und gleichzeitig, man registriert das ja real. Also es ist ja nicht so, dass man sich mir war immer klar, was ist denn mit mir los? Also die eine Hälfte hat sich Sorgen gemacht um die andere Hälfte, so würde ich so ein bisschen beschreiben. Ja. Damit bist du halt sehr, sehr viel alleine gelassen. Ne? Also meine Analyse so von dem ganzen Prozess ist auch, also vor der Klinik und nach der Klinik bist du echt ziemlich alleine gelassen. Und das ist auch das große Problem für alle, ja? Dass wir A, überhaupt nichts wissen über unsere Psyche, ne? Wie du das vorhin schon beschrieben hast, ist exakt richtig. Ja? Selbst die Medizin, ja? Ich meine, ich bin seit 1,5 Jahren an der Uni als Gasthörer, wurde ich auch 4-mal abgelehnt worden, musste mich ganz schön durchbeißen, damit man Gasthörer wird in Deutschland. Ja. es ist heutzutage, glaube ich, noch ein großer Teil, dass Ärzte ausgebildet werden im Neben, also wie Allgemeinarzt oder was auch immer. Und da gibt es keinen großen Anteil Psyche oder Seele. Ne? Ja,
genau.
Das ist echt brutal, weil wenn man überlegt, dass viele Erkrankungen alleine schon durch Stress gespeist werden, ja, 90% habe ich mal gelesen, ja. Also das ist Wahnsinn, ja, was wir quasi nicht über uns wissen, ja.
Absolut. Und ich meine, ich bin ja so dankbar, dass es jetzt so eine Welle gibt. Also es ist, ich spreche auch in meinem Buch auch mal über dieses Thema The Shift. Also es gibt gerade so einen Shift in der Welt. Es gibt auf der einen Seite so die niedlichen Katzenvideos, die man sich anguckt auf Facebook. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite diese Spiritualitätswelle gerade. Also es gibt ein großes Bewusstsein. Die Menschen sind ja hungrig jetzt nach was, also nach mehr Wissen, weil sie auch merken, dass es nicht reicht. Und du hast es ganz toll gesagt mit den 90% der meisten Erkrankungen sind Stresserkrankungen, absolut, psychosomatisch, wo sollen sie sonst herkommen? Da gibt es ja diesen tollen ungarischen Arzt, kennst du bestimmt auch, den Gábor Maté, der sich auf Psychosomatik halt spezialisiert hat, und ich habe da mal ein Wahnsinnsbuch zugelesen zum Thema, das heißt The Body Says No, und das sind halt diese ganzen Symptome, auch wie Depression oder Autoimmunerkrankung, Krebs, die durch, halt einfach durch unsere festgesetzte Emotion, durch nicht verarbeitete, durch verschleppte Depression einfach dann entstehen. Jetzt noch mal kurz zurück zum Thema, weil das war auch eine Frage aus der Kick-Ass Living Community. Das Thema Psychoklinik, wie, also es sind eigentlich zwei Fragen in einem, wie viele, also eigentlich sind es drei Fragen, wie ging es denn dahin? Also hast du dich selber sozusagen dann irgendwann, hast du dich entschieden, ich muss das jetzt machen, das ist, führt kein Weg dran vorbei, Frage Nummer eins. Frage Nummer zwei, wie lange warst du da? Und Frage Nummer drei, wie sind deine Angehörigen, wie ist deine Familie damit umgegangen? Was kannst du da vielleicht noch raten oder mitgeben?
Also Frage Nummer eins war, ja, ich habe mich, also bei mir war das so, dass ich 4 Tage vor meinem USA-Urlaub war, weil wir da gerade beruflich auch was aufgebaut hatten und zurück in die Heimat, in der ich mal ein paar Jahre gewohnt habe, Florida, da hatte ich mich schon riesig gefreut auf den, auf die Reise und auf den Urlaub. Aber ich bin dann 10 Tage vor der Abreise war ich das dritte Mal, glaube ich, beim Psychiater wegen Tabletten. Da muss man dazu wissen, ich hatte Tabletten bekommen ein Jahr vorher, und als ich sie in die Hand gedrückt bekommen habe, ist es mir am nächsten Tag schon besser gegangen, ohne sie zu nehmen. Ja, klassischer Placebo-Effekt anscheinend. Und danach habe ich die Tabletten dummerweise nicht genommen und dachte natürlich, du hast ja so einen Widerstand in dir, willst es alleine schaffen. Und ich hatte 5 Tage vor der Klinik dann endlich von dem Psychiater doch Tabletten bekommen, hatte dann eine auch, habe die Tabletten dann genommen und hatte ein ziemliches Hoch, muss man wohl sagen, also Placebo, nichts anderes ist das, weil antidepressiva Tabletten brauchen so circa 6 Wochen, bis sie sauber konstant wirken, und gleichzeitig sind auch diese 6 Wochen wichtig, weil dann die, ich sag mal, die meisten Nebenwirkungen, die diese Tabletten dann so haben, die nicht wild sind, aus meiner Meinung und meiner Erfahrung, dann auch weg sind. Aber ich hatte dann nach 4 Tagen hoch einen Montagmorgen mit einem totalen Absturz. Also Panikattacke ohne Ende, wirklich so zzzz, also so ging es dann ewig. Und dann war die Kraft einfach leer. Und dann kam der spontane Entschluss, jetzt langt's, ich muss jetzt was machen, weil ich halte es einfach nicht mehr aus. Ja? Und auch die Belastung. Du belastest dich auch damit, dass du dein Umfeld belastest. Ne? Also das hatte ich zumindest. Ja, du willst ja keine Belastung sein. Und daher habe ich dann in der ersten Klinik angerufen. Ja, das Telefonat war ein bisschen für den Popo, würde ich sagen. Das war eher, schön, dass Sie da sind, aber wir haben keine Zeit für Sie. Ja, da habe ich mir auch gedacht, okay, LMA. Hatte zum Glück dann aber noch die Kraft für einen zweiten Anruf von der Klinik, die ich nicht wusste, dass es die hier um die Ecke gab. Die lag so mitten bei mir in der Umgebung, in nirgendwo im Wald. Und ja, die Dame am Telefon auch, der Ort, der dort heißt Engeltal, so war auch die Dame am Telefon, ja, sehr engelhaft, hat meine Situation sofort erkannt, und ja, 2 Stunden später war ich dann ja an einem Gebäude angekommen, dass ich den Tiefpunkt zu dem Moment empfunden habe, und durfte dann dort in die Klinik rein, da war auch ein Zimmer frei, und ja, habe mich da selbst eingewiesen. Ich war knapp 6 Wochen drin, was grundsätzlich, ich würde sagen, relativ knapp ist. Man sagt so in der Erfahrung, also 6 Wochen ist so ein Minimumschnitt, wo man sein soll. Ich kann es auch verstehen, dass das so ist. Das kann ich auch nur jedem raten, so lange wie möglich reinzugehen. Ist auch ein großes Versicherungsthema. Also wie lange zahlen die, wie lange nicht. Wobei, ich habe mir auch die Kosten angeschaut. Also die Zuzahlungen und Extrazahlungen sind gar nicht so immens, ja, fand ich. Ja, das fand ich ganz interessant, ja. Auch wenn man sich da ein besseres Zimmer holen will, das kostet dann je Nacht, glaube ich, 60 Euro, ja. Also ist bezahlbar, wenn man es will, wenn man Ruhe sucht, ja. Fand ich auch sehr interessant. Und ich war 6 Wochen in der Klinik und habe mich danach quasi auf meinen eigenen Klinikweg nochmal geschickt, weil ich habe irgendwann im Lauf der Klinik erfahren, ich bin rein mit dem Gedanken oder mit dem Wissen, am dritten Tag hat man uns aufgeklärt, was hilft in der Depression. Und dann waren 3 Themen. Tabletten sind wie Krücken, Therapie und du selber. Dann war mein erster Gedanke, okay, 30% ich selber, aber ich zahle 100%. Also es war tatsächlich ein so dummer Gedanke von mir. Darüber sind wir auch aufgeklärt worden, weil in Deutschland sind wir folgendermaßen verhaftet, ein bisschen im Kopf. Wir geben die Verantwortung beim Arzt ab. Ne, wir gehen zum Doktor, der Doktor kümmert sich dann schon um alles. Ne? Wir kommen im Rollstuhl ins Krankenhaus rein und laufen wieder raus und der Arzt macht alles. Das funktioniert in der Psyche nicht. Ja? Mein Endergebnis ist, also ich bin raus aus der Klinik mit dem Wissen, ich muss einiges tun. Also 33% war ja da so meine Rechnung. Ich würde sagen, jetzt nach 1,5 Jahren, ja, ich würde eher sagen, es sind 98%. Ja? Und dieses Thema auch mit, werde dein eigener Therapeut, ist einfach, du musst dich um dich selber kümmern, rundum. Auch die Entscheidung, zum Therapeuten zu gehen, ist um sich selber kümmern, ja? Zum Psychiater zu gehen, das gehört da alles dazu in dem ganzen Thema. Und die dritte Frage war Angehörige. Ne?
Wie gingen die damit um? Wie gehen die damit jetzt um? Wie war das in der Zeit? Was können Angehörige tun, wenn sie der Meinung sind, dass vielleicht ein Partner oder ein Familienmitglied depressiv ist? Kann man da irgendwie Hilfestellung leisten? Was hast du da so für Erfahrungen gemacht?
Also, ja, ein sehr komplexes Thema, weil das Thema mit dem Umgang der Erkrankung mit einem dritten oder einer zweiten Person beginnt ja schon damit, dass du dich öffnen musst. Ja? Ich habe das relativ sofort gemacht. Das liegt aber an meiner DNA, würde ich sagen. Ich bin schon immer einer. Ich gehe mit Erfolgen und Niederlagen gleich um. Also ich erzähle sie. Ne? Das gehört alles zu meinem Leben dazu. Und ich habe mich in meinem privaten Freundeskreis zügig mal dazu geäußert. Aber natürlich in dem Zeitpunkt konnte ich nicht so mehr dazu sagen, außer ich habe eine schwere Depression und wusste ja selber nicht, was das eigentlich ist, was es bedeutet, was es für Ausuferungen hat. Zu Hause war es so, dass ja, sozusagen das ganze Theater wieder losging, wie vor 10 Jahren, würde ich sagen. Ja? Und ich aber schnell merkte, oh, jetzt geht die Scheiße wieder los und man lässt quasi seinen Zustand und seinen Frust an den Partner aus, wobei es mit dem einfach nichts zu tun hat. Ja? In dem Fall, was auf jeden Fall hilft, ist, offen damit umzugehen. Also ich selber habe gemerkt, dass mir totale Ruhe sehr gut tut. Ja, ich habe immer diese Vorstellung gehabt, es gibt so Salzbäder, das ist so eine Kapsel, da legt man sich rein und macht so einen Deckel zu. Ne? Dann hat man ja komplette Ruhe, liegt im Wasser. Ne? Und ja, das habe ich mir immer hergesehnt, da 3 Stunden zu liegen. Also ich habe mir dann die Alternative gemacht, weil wir zum Glück den Platz hatten. Ich habe mir ein eigenes Männerwohnzimmer eingerichtet. Ja, also hat auch Vorteile für anderen Blödsinn. Aber ja, und ich habe quasi die ganze Zeit, selbst bis heute noch teilweise, ja, 70% der Abende in meinem Zimmer verbracht. Was dafür gesorgt hat, dass einfach Ruhe im Karton war. Ne? Also ich bin meiner Frau einfach nicht auf den Keks gegangen mit, die Spülmaschine ist zu laut, mich nervt dies, mich nervt das, ja, das, so war das auch. Und das war am Anfang sehr, sehr ungewohnt, aber ich würde sagen, das hat einen großen Anteil daran, dass wir gut durchgekommen sind. Angehörige, Partner, das Thema ist, glaube ich, also Verständnis, ja, zuhören. Eins der schwierigsten Sachen ist einfach Geduld, ja, weil man kann einiges machen, man macht witzigerweise eigentlich immer sozusagen unabsichtlich das Falsche. Man hat ja, jeder Mensch hat ja schon so ein Hilfssyndrom, der andere hat vielleicht ein Wegrennsyndrom, ne? Aber gut, dann war die Beziehung vielleicht nicht mehr in Top-Lage. Ja? Unterstützen auf allen Kleinigkeiten, wo man gebeten wird. Bei mir war zum Beispiel ein großes Problem, so dumm wie es sich anhört, Post öffnen und Rechnungen bezahlen. Das war für mich der blanke Horror. Das ist so quasi einer meiner vergrößerten Phobien gewesen, würde ich mal nennen. Ja. Was ein schweres Thema ist, ist auch ärztlich begleitet zu werden, also sich quasi um Sachen zu kümmern. Man hat keine Energie, keine Power, soll Termine beim Arzt machen, dann wird man abgelehnt, dann muss man wieder anrufen. Ich hatte noch so immer wieder so Restenergie für sowas und habe mir das immer auf guten Tagen gelegt. Aber wenn sowas Freunde und Bekannte abnehmen, also mein Thema wäre und meine Idee ist immer, sprecht es offen an. Es ist auch eine Befreiung, den Leuten zu sagen, ich bin krank. Ja, weil dann ist das Verhalten auch besser einzuschätzen. Und man kann besser mal um Unterstützung fragen. Ich bin auch kein großer Freund davon, von meinem Ego her. Aber in meinem engsten Freundeskreis, da war es einfach. Ich hatte Leute gebeten, sich mit mir zweimal die Woche zum Kaffee zu trinken, damit ich aufstehe und Zähne putze, mich anziehe und rausgehe. Ja, der Trigger hat dann immer funktioniert, sich dann da loszueisen und wieder mal in die Luft zu kommen. Und man darf nicht vergessen, man hat auch einige gute Tage und die sollte man dann einfach auch nutzen für sich oder halt auch für Organisationen. Ja? Und bei den Angehörigen ist es auch so, sie sollen auch bei sich selber bleiben. Als allererstes müssen sie selber gesund bleiben und sich das nicht zu stark ranzunehmen, auch ihr eigenes Leben weiterleben und eine gute Balance zu finden zwischen unterstützen, helfen, zuhören und auf sich selber achten.
Super wichtige Punkte. Und wir kommen jetzt auch schon leider zum Ende des Podcastes. Ich habe ja noch so ein paar Abschlussfragen, die ich immer wieder stelle. Wie gesagt, super, super spannend. Und ich finde auch nochmal, das vielleicht nochmal einmal, weil ich das den letzten Punkt extrem wichtig finde und den auch selber oft genug plädiere, einfach das Thema Eigenverantwortung, aber auch du musst halt in deinem eigenen Licht stehen und nur du selber musst auch wissen, wie viel Kraft du auch geben kannst. Und wenn du nicht in voller Kraft bist, dann kannst du auch andere Leute auf die Dauer nicht unterstützen. Also ganz wichtig auch nochmal diese Message an euch da draußen, wenn ihr so angehörige Situationen oder Menschen habt in dieser Situation, seht zu, dass ihr aber auch selber immer mindestens mit zwei Füßen auf dem Boden steht. So, zum Abschluss noch die drei Top-Fragen. Also, Lieblingsbücher, Talks, gibt es da irgendwas? Ein, zwei, ich weiß, man hat meistens Tausende, aber wir machen nur ein, zwei Lieblingsbücher oder TED-Talks oder irgendwas, wo du sagst, das sind Sachen, die dich unglaublich inspiriert haben, die du gerne weitergeben möchtest an unsere Zuhörer.
Ja, also Bücher habe ich natürlich tatsächlich viele durch, aber gar nicht mal so viele, die ich für gut befand. Vielleicht war ich auch zu kritisch, ja. Das Kind in dir muss Heimat finden. Ist ein Killer, muss ich sagen. Also ich habe bis jetzt nur nichts Besseres gelesen in der Kompaktheit. Ja. Es ist nur eine Phase, Hase. Es ist so witzig wie die Überschrift. Und eine Krankenschwester hat mir mal empfohlen und auch ich dachte mir, oh Gott, was soll ich mit dem Scheiß? Aber es war tatsächlich super. Das Café am Rande der Welt oder am Ende der Welt.
Ja.
Also das hat mir sehr geholfen bei meiner Sinnkrise zum Beispiel, witzigerweise, ja. Ja, die drei sind super.
Cool. Welche drei Tipps würdest du jungen Menschen weitergeben? Wir haben ja auch viele Zuhörer hier, die einen Tick jünger sind. Was würdest du sagen, was sind so drei Tipps, die du weitergeben würdest?
Jünger als ich? Das kann doch gar nicht sein. Echt? Drei Tipps für die jüngeren Leute. Also das erste ist, folgt euren Träumen und nicht dem Geld. Mhm. Der zweite Tipp ist, einfach mal machen. Das Leben ist viel zu kurz, um es nicht zu machen. Und der dritte ist, kümmert euch gut um euch selber und gut um euer Umfeld. Dann haben wir auch bald eine bessere Welt auf diesem Planeten.
Das ist doch ein super Abschlusssatz. Ich danke dir vielmals, George, dass du heute dabei warst. Wie gesagt, danke dir. Alle Infos zu George und Just George, dem Mentalen Institut oder dem Institut für mentale Gesundheit und natürlich auch zur der Verlosung von dem tollen Buch von ihm mit den 30 Tipps, wie du dein eigener Therapeut wirst, stehen hier natürlich gleich unten in den Shownotes oder einfach über Direct Messaging auf Instagram auf @patriziakickass oder eben bei Just George ist es auch verlinkt. Ich danke dir vielmals. Ich wünsche dir heute einen super tollen Tag. Lots of love and let's kick ass. Bis bald.
Tschüss.
Ciao.